Gemeinde, es ist so schön, wieder unter euch zu sein. Es war ein wunderbarer Sonntag. Ich fahre hierher auf Castor, die Wachsfelder, der blauen Sonne. Jemand erzählt, wie ich Gott berührt habe. Ja, Gott gesungen, er ist gegenwärtig. Und du kommst darauf an, dass wir uns beschenken lassen. Das habe ich diese Woche erlebt, ganz eigentlich, das war es freiwillig, weil du mich da hast. Ich kenne einen auch die Situation. Ich hatte mich mit einer Mitarbeiterin verabredet und hatte sie auch großartig eingeladen zum Kaffee in der Innenstadt konnte. Und als ich in der Tiefgarage saß, stellte ich fest, ich hatte meine Brieftasche vergessen. Und dann hatte ich zwei Probleme. Wie komme ich aus der Tiefgarage raus und ich hatte ja nicht großartig eingeladen. Und dann habe ich der Mitarbeiterin gesagt, ich würde mich von Geduld mich heute mal einlegen. Ich kann es einfach nicht. Und ich stelle fest, eine große Freude, dass ich mich einladen konnte. Ja, und dann, wie kommt man aus der Tiefgarage raus? Dann braucht man nicht zu erreichen. Und ich hatte einen Termin, und dann fiel mir ein Migrant, den ich kenne auch den Flüchtling. Und dann musste um dieselbe Zeit auch reinfahren. Dann rief ich den an und dachte, kannst du mir helfen? Er war so stolz, dass er mir, ein Migrant, helfen konnte, mich aussuchen konnte aus der Tiefgarage. Ich denke mir, wo es die 10 Euro so gibt, das wohl reicht. Ja, sich beschenken lassen heißt dann natürlich sich auch beschenken lassen. Das ist dann gar nichts. Das braucht viel von uns. Sagt mir, wie gerne Gott uns beschenkt und wie Freude das bei uns ist. Und wir sagen, ja, ich habe nichts. Ich ging in der Tiefgarage meines Lebens fest und ja,
lassen wir uns beschenken heute Morgen. Der Predigtext steht in Markus 4, Kapitel 4, Vers 26 bis 29. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Liebe Gemeinde, ein Bild der Fülle. Alles ist lebendig. Alles blüht. Es ist das Bild von Emil Nolde, der große Gärtner. Übrigens hängt es in Hannover im Sprengelmuseum, eines der wertvollsten Gemälde, die die Landeshauptstadt dort verwalten kann. Und es zeigt so, wie es ist, wenn alles grünt, blüht, aufbricht, so wie jetzt im Frühjahr. Und der große Gärtner schaut sich das von oben an, schafft die Rahmenbedingungen und freut sich über die Lebendigkeit. Freut sich, dass alles wächst, dass alles frisch ist, dass alles grünt, dass das Leben hervorsprossen kann. Ich denke, das ist eine sehr gute Darstellung für das Gleichnis aus dem Munde Jesu. Unser Leben, das soll sich entfalten. Die Schöpfung soll sich entfalten und blühen. Unsere eigene Biografie soll sich entfalten und blühen. Die Gemeinde soll sich entfalten und blühen. Und Gott schaut zu und freut sich, wenn es lebendig wird. Worüber freut er sich denn? Was macht uns Freude in der Gemeinde? Was macht uns Freude in unserem eigenen Leben? Was macht uns Freude in unserem Leben? Und das ist der Beitrag dieses Gleichnisses, dass es uns hinführen will zu dieser Begeisterung Gottes über Lebendigkeit in seiner Schöpfung, zu der Begeisterung und Freude Gottes über Lebendigkeit in der Gemeinde, hinführen will zu der Begeisterung Gottes über Lebendigkeit in unserem eigenen Leben. Was freut ihn denn, wenn er auf die Schöpfung blickt? Was freut ihn denn, wenn er auf deine Biografie blickt? Was freut ihn denn, wenn er in unsere Kirchen blickt, in das Gemeindehaus hier in Wenigsen? Was freut ihn denn, wenn er unseren Alltag sieht, den Gemeindealltag? Worüber freut er sich? Worüber freust du dich, Gott? Dieses Gleichnis beschreibt ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis des kraftvollen Lebens. Es ist das Geheimnis, wie Leben entsteht und wie Leben wächst und sich entfaltet. Und Jesus hat sich das angeschaut, immer wieder auf seinen vielen Wanderungen durchs Land. Da wird gesät und dann geht der Bauer und sorgt sich um das Vieh, macht die Reparaturen im Stall, die Abrechnungen, spricht mit den Nachbarn, geht zur Genossenschaft, guckt hin und wieder, wie es steht mit dem Wachstum. Und es wächst und wächst. Und ja, gehen in die Bibelstunde, zur Arbeit, besuchen die Kinder, fahren in die Stadt, machen die Abrechnungen. Und mitten in unserem Alltag wächst Leben. Und Gott schaut zu und freut sich. Was ist das für ein Leben im Alltag, worüber Gott sich freut? Was ist das für ein Leben in deinem Alltag, worüber Gott sich freut? Was ist das für ein Leben in der Gemeinde, worüber Gott ihm freut? Was macht ihnen da Spaß? Und worüber können wir uns dann auch freuen, mit ihm freuen? Ich denke, das Entscheidende ist, dass Gott sich freut, dass es von selbst weckt. Jawohl. Gottes Freude, das ist seine Freude, dass er sieht, es wächst Lebendigkeit und zwar ganz von selbst. Wenn sich das Leben selbst entfalten kann, und dann ist Begeisterung im Himmel. Wenn wir uns über die Kraft seiner Gnade freuen, wenn wir uns zurücknehmen können und die Gnade in unserem Leben und in der Gemeinde Raum bekommen kann, dann freut er sich. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, die man sich in China erzählt, Bauern auch. Und gab es einen Bauer und alle säten aus und er auch, aber gewöhnlich in seinem Feld gab es nicht so viel Ertrag. Und dann hat ihn das wohl offensichtlich so gewurmt, dass er dann mal rausgegangen ist auf sein Feld und hat gezupft und gezupft, um mal das Größte an Gewächs dann zu haben. Und hat am nächsten Morgen die Kollegen alle gerufen und hat gesagt, guck mal, kommt mal mit, wie das Wachstum bei mir ist. Und als er hinkam, war alles eingestürzt und eingefallen. Ja, so macht man halt nicht Wachstum. Man kann Wachstum nicht machen. Man kann Wachstum nicht ziehen. Wir haben auf das Wachstum des Lebens, auch auf das Wachstum des geistlichen Lebens, und das ist die Botschaft dieses Gleichnisses, zunächst keinen Einfluss. Der Bauer zieht sich zurück. Er weiß, nur so kann sich jetzt die Dynamik des Lebens entfalten. Und hier steht im griechischen Text das Wort Auto. Von selbst. Automobil, es fährt von selbst. Und damit wird der Austauschprozess beschrieben zwischen Samen und Boden. Und das kann nur von selbst geschehen. Der Austauschprozess zwischen einem Samen und dem umgebenden Boden, dieses kann man nicht machen. Das kann nur von selbst geschehen, dieser Austauschprozess. Und damit ist übrigens Jesus mit diesem Gleichnis auf aktueller Höhe mit der naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Erkenntnis unserer Zeit. Ein Stichwort, das Sie vielleicht kennen, Autopoesis. Macht sich immer gut, wenn man das mal so bei einer Fete sagt. Autopoesis heißt nämlich von selbst schaffen. Und wir erkennen in der ganzen Umwelt- und ökologischen Diskussion ja augenblicklich sehr bitter, dass wir eins nicht machen können, Wachstum. Und wenn wir es machen, geht es uns wie den Bauern. Wir machen es eigentlich kaputt. Es muss in der Natur von selbst kommen, wie wir es jetzt im Frühjahr wieder erleben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Systeme, für menschliche Gemeinschaften. Das Entscheidende einer menschlichen Gemeinschaft, dass es gelingt, das Miteinander, muss von selbst geschehen. Das kann man so nicht machen. Selbstorganisation, Kreativität. Und es kommt darauf an, damit es lebendig wird, dass die Lebenssysteme in der Natur und im eigenen Leben, in der Familie und in der Gemeinde, dass sie selbstständig im Austausch sind mit anderen. Der Wind mit dem Boden, mit dem Wasser, mit den Tierarten, mit der Sonne. Und deshalb hält sich auch der kluge Bauer da ganz raus. Er weiß, wenn er da eingreift, dann kann er alles kaputt machen. Autopoiesis, selbstschaffende Gnade, selbstschaffende Gnade. Jesus nimmt dieses Beispiel, dieses Paradigma nun für geistliche, spirituelle Lebendigkeit. Und er möchte damit sagen, das Reich Gottes kann nur kommen und wachsen. Die Kraft des Heiligen Geistes kann nur kommen und wachsen in deinem Leben und in der Gemeinde und in der Welt, wenn es in einem Austauschprozess mit der Gnade Gottes ist. Wenn Gott gnädig zu unserem Leben sein kann, dann entsteht Lebendigkeit, dann kann es wachsen. Und in diesem Prozess des Austausches zwischen dem Geist Gottes, dem Reich Gottes in unserem Leben und der Gnade, da halten wir uns raus. Da darf nicht eingegriffen werden. Und so kann der große Apostel der Gnade, Paulus, dann auch an einer Stelle sagen, durch Gnade bin ich, was ich bin. Nicht durch meine Klugheit, nicht durch meine Vitalität, nicht durch mein Bürgertum, nicht durch die Gaben, die ich habe. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Das Reich Gottes ist eine Gnadeneinheit. Und Gott freut sich, wenn wir uns da raushalten, aus diesem Prozess zurücknehmen. Ich kann mich gut erinnern, als ich noch Gemeindepastor am Dörner Turm in der Südstadt war, kam eines Tages an die Tür jemand und sagte, ich bin hier neu in Hannover und möchte mich eurer Gemeinde anschließen. Was muss ich tun? Da habe ich gesagt, gar nichts. Ja, was muss ich jetzt machen? Mitarbeiten in der Gemeinde? Wo muss ich was tun? Sag ich, gar nichts. Ja, wieso? Ja, sag ich, bei uns muss man nichts tun. Kommen Sie einfach mal ein Jahr. Setzen Sie sich hin. Ja, einfach nur da sein. Ja, sag ich. Kommen Sie ein Jahr, genießen es, freuen sich. Und was nach einem Jahr dann so in Ihnen entsteht, dann können wir nochmal drüber reden. Also Sie müssen ja nichts tun. Gnade. Da sein. Liebe Gemeinde, das ist die große Versuchung der Gesetzlichkeit. Dass wir denken, das eigene Leben, das eigene geistliche Leben kann nur gelingen, wenn wir sehr viel tun, Machbarkeit, Kurse, Programme, Rituale. Das geistliche Leben in der Gemeinde kann nur gelingen mit viel Gemeindeaufbau und Seelsorge und Frömmigkeit. Und am liebsten an jedem Abend was in der Gemeinde und vielleicht nur vormittags für die Rentner. Leben selbst machen. Und dabei geht unsere Freude verloren. Weil Gottes Freude daran auch verloren geht. Denn wir sind ein Produkt seiner Gnade. Gemeinde ist ein Produkt der Gnade. Und unser geistliches Leben ist auch Produkt der Gnade. Und alles, was wir tun mit Ordnungen, mit Programmen und Kursen, so gut es auch ist, aber wenn wir damit geistliches Leben versuchen wollen zu steigern, dann geht es uns wie den Bauern in China. Und wir überziehen und es bricht irgendwann ein. Und kann es nicht auch sein, dass in deinem Leben so viel Müdigkeit, vielleicht auch Lustlosigkeit ist, weil du viel zu viel machst, was eigentlich Gottes Anliegen ist, gnädig zu sein. Der große Physiker, Naturwissenschaftler Heisenberg, hat ja diese unscharfe Relation, das lernt man in der Schule, gelernt und hat gesagt, es kommt darauf an, wie wir etwas beobachten. Und nichts ist unverändert, wenn wir es beobachten, sagt der Atomphysiker. Ich mache das manchmal in der Paartherapie, dass ich dann ein Paar bitte und sage, schaut euch doch einfach mal an. Dann bitte ich ihn, dass er sie anschaut und sie einfach mal 5 Minuten die Augen schließt und sich anschauen lässt. Und dann bitte ich sie, schau ihn mal an. Mach die Augen zu und schau ihn einfach mal an. 5 Minuten. Sie glauben gar nicht, was dabei passiert. Vielleicht machen sie es ja heute mal. Ist ja Muttertag, da kann man ja mal an dieser Stelle emotional so einen kleinen Schritt nach vorne machen. Einfach mal sich anschauen. Alle Mütter grinsen jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Es kommt darauf an, wie Gott uns anschaut. Es kommt darauf an, ob wir uns von Gott anschauen lassen. Und der Kampf des Paulus beispielsweise im Galaterbrief ist ja der Kampf darum, dass er sagt, wirklich, liebe Galater, seid ihr verrückt geworden? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wir sind ein Produkt als Gemeinde und im eigenen Leben ein Produkt der Gnade Gottes. Und jetzt fangt ihr wieder an, Gesetze zu machen. Speisegebote, Gemeindegesetze, persönliche Gesetze. Und denkt, dadurch könnt ihr geistliches Leben schaffen. Wir sind durch Gnade gerettet und frei geworden. Und darum glaube ich, dass die Freude Gottes in unserem Leben dann am größten ist, wenn er merkt, und jetzt lassen wir uns beschenken. Wenn wir in der Tiefgarage des Lebens sind oder wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir lassen uns überhaupt beschenken und dann freut er sich. Weil die Gnade in Jesus Christus das Größte, das Intensivste, das Schönste ist, was je die Welt durch Gott erlebt und erfahren hat. Der Gnade Raum geben. Das heißt, Gnade bringt Lebendigkeit in dein Leben. Gnade bringt Lebendigkeit in deinen Alltag. Gnade bringt auch Lebendigkeit in eine Gemeinde. Und dann sind wir ganz dicht an der Freude Gottes über uns. Gott ist für mich, nicht gegen mich. Gott ist für mich, nicht gegen mich. Das heißt, da kommt eine Katastrophe und Gott ist für mich. Da scheitere ich, haben wir ja gehört, schöner Scheitern, das ist ja jetzt nicht eine Einladung für einen Friseurwettbewerb, sondern schöner Scheitern heißt ja der Gnade, sich anvertrauen, auch wenn ich scheitere. Schwäche und Gott ist für mich. Und wenn es in die letzte Runde, die letzten Augenblicke des Lebens geht, Gott ist für mich. Und wenn Beziehungen zu Ende gehen, Gott ist für mich. Und wenn ich nachts Schmerzen habe und nicht schlafen kann, Gott ist für mich. Gnade und alles, was wir an Methoden und Regeln in unserem eigenen Leben haben und auch in der Gemeinde, hat eigentlich nur einen Sinn. Dieser Gnade Gestalt zu geben, sie auszudrücken. Gott ist für mich. Und ich kann es eigentlich nicht genug hören, dass Gott mir gnädig ist. Ich kann ja hier ganz offen und frei reden. Also ich mag nicht in die Gemeinde gehen und mir sagen lassen jeden Sonntag, was ich tun muss. Also das kriege ich ja laufend gesagt, was ich tun muss. Was ich vergessen habe, die Wäsche und da aufzuräumen und den anzurufen. Und das kriege ich ja die ganze Woche über gesagt. Und wenn ich jetzt in der Gemeinde auch noch höre, was ich tun muss, das ist mir zu viel. Ich möchte in der Gemeinde hören, wer ich bin und dass Gott mir gnädig ist. Das brauche ich. Das ist die Luft, aus der ich atme. Und komischerweise weiß ich dann eigentlich auch ziemlich schnell, was ich tun muss und soll. Als Begnadeter. Und dann wird auf einmal alles lebendig. Und dann kann ich mich freuen und spüre die Freude. Es ist die Freude Gottes in mir. Die Chefin des großen Konzerns Trumpf, Dembinger Kammüller, Technologiekonzern im Mittelstand, man nennt sie auch die Königin des Mittelstandes, hat kürzlich in einem Interview, und das ist ein Vorbildunternehmen in der Nähe von Stuttgart, hat in einem Interview mal auf die Frage geantwortet, wie sie mit Mitarbeitern umgeht, dass sie sagt, bei uns fällt keiner in Ungnade. Und wenn er was gemacht hat, wir sind gnädig. Wenn er natürlich laufend Fehler macht, dann müssen wir ernsthaft sprechen. Und wenn wir betrogen werden, das geht gar nicht. Aber es fällt keiner bei uns in Ungnade, als Geheimnis ihres Erfolgs auch in Unternehmen. Und sie hat sich in dem Interview auch als eine glaubende Frau auch gezeigt. Der Gnade Gottes Raum geben. Und dabei entstehen zwei ganz interessante Erfahrungen. Die erste Erfahrung ist, ich werde auf einmal mutig zu meiner Einzigartigkeit. Wenn Gott Freiraum schafft zur Gnade, dann werde ich mutig zur Einzigartigkeit meines Lebens. Denn wenn ich umschlossen bin von Gnade, wenn dieser Austauschprozess von Leben Gottes mit seiner Gnade, wenn der gelingt, dann wächst dein einzigartiges Leben. Und je größer dieser Freiraum der Gnade Gottes ist, desto mehr Mut zur Einzigartigkeit entsteht auch. Damals sagte man noch so ein Jahr vor dem Abitur unter Prima, als wir also in der Unterprima waren in Süddeutschland, fuhr man damals für 14 Tage ins Landschulheim nach Südtirol. War immer eine tolle Sache. Hatte man also Unterricht vormittags dort und dann ging man nachmittags wandern. Und da war auch unser Sportlehrer Herr Ammer mit. Und Herr Ammer ging jedes Mal immer mit einem anderen wandern. Und auch mit mir. Und hörte sich an, wie es mir geht. Und weil er Sportlehrer war, war das so nicht so unbedingt notenrelevant fürs Abitur. Da konnte man auch ein bisschen offener reden. Und er hat auch offener geredet. Und dann hat er irgendwann gesagt, Borkowski, du bist was ganz Besonderes. Du bist was Einzigartiges. Und da ging man noch wirklich innerlich sehr berührt und angetan und froh dann mit ihm zurück. Und dann habe ich hinterher nachgedacht und gemerkt, der ist mit jedem gegangen und hat jedem das gesagt. Du bist was Einzigartiges. Das sagt man jetzt nicht so als Abiturient, dass einem das der Lehrer gesagt hat, aber das hat er wohl jedem gesagt und hat damit einen so wertvollen pädagogischen Beitrag geleistet. Der Text möchte Mut machen zur Einzigartigkeit, dass sie sich entwickelt vom Samen bis zur Ehre. Das ist ja das Problem. Sind wir uns nicht alle oft so unheimlich ähnlich? Kann das nicht sein, dass wir alle die gleichen Gesetzesprogramme fahren? Zeichnet sich eigentlich Gemeinde und Kirche durch Originalität aus? Einzigartigkeit, du bist was Besonderes, das ist, dass er mir sagt, dich gibt es nur einmal. Und wenn er das jedem sagt, entsteht eine Gruppe von Originalen. Nicht immer einfach zu handeln, das weiß die Gemeindeleitung, aber dafür Lebendigkeit und Kreativität. Kennen Sie die Geschichte von dem Kloster, wo der Abt doch sehr bedrückt war, dass sie waren nur noch 5 Mönche geblieben und die Sache ging doch ziemlich den Berg runter. Und dann hatte er schon überall beim Bischof und bei anderen Kollegen in anderen Äbten, an anderen Klostern versucht, so gute Ratschläge zu bekommen, aber es half alles nicht. Und in seiner großen Not ist er dann zu einem Rabbi am nächsten Ort gegangen und hat ihm das erzählt. Und dann hat ihm der Rabbi einen Ratschlag gegeben und hat gesagt, du, bei euch im Kloster ist jeder, könnte sein, der Messias. Einer von euch ist der Messias, das ist mir sehr klar geworden. Ich weiß nur nicht, welcher. Der Abt ging zurück und sagte, und die Kollegen fragten die Brüder, und was hat er gesagt? Tja, hat er gesagt, er hat mir nur gesagt, einer von uns 5 ist der Messias, aber nicht wer. Fortan veränderte sich das Leben im Kloster. Denn wenn jeder ein potenzieller Messias ist, dann ist jeder einzigartig und dann geht man mit jedem auch anders um. Und das Kloster wuchs und gedeiht, so wird erzählt, und wurde eine blühende geistliche Einheit. Liebe Schwestern und Brüder in Wenningsen, einer von euch hier ist der Messias. Bin mir ziemlich sicher, sehr sicher. Einer von euch ist der Messias. Ich weiß nicht wer, aber einer von euch ist der Messias, ganz bestimmt. Geht gut damit um. Er könnte neben dir sitzen. Das heißt also, Gnade bedeutet ein Mut zur Einzigartigkeit und ich kann in Einklang mit mir selbst leben, mit meinem Geist, mit meinem Leben, mit meinem Oden, mit meiner Berufung. Ich kann in Kontakt mit mir selbst leben und ich bekomme Mut zum Experimentieren und Fehler machen. Ich kann ich sein, weil Gott gnädig ist und der andere und die andere auch. Also Mut zur Einzigartigkeit. Und die andere Beobachtung ist die bei diesem Text, Gnade schafft Frucht. Ja, Gnade bringt Frucht hervor. Und es ist ganz große Freude bei Gott, immer wieder, wenn in seiner Schöpfung, wie jetzt im Frühjahr oder im Herbst oder im Sommer, wo auch immer, Frucht entsteht. Denn dafür hat er ja die Evolution in Gang gebracht. Dafür gibt es ja Leben, dass Frucht kommt. Und Gemeindeleben soll auch Frucht bringen. Und dein Leben soll auch Frucht bringen. Unser Leben kann Frucht bringen. Und jeder Einzelne bringt Frucht und hat Anteil an der Frucht, die Gott geben will. Und Gottes Freude ist unglaublich, wenn er merkt, es gibt nicht nur Früchtchen in der Gemeinde, sondern es gibt wirklich Frucht. Richtige Frucht. Nach einer Taufe sitze ich in der Gemeinde in Hannover im Bistro und unterhalte mich mit einem Gemeindemitglied, der so richtige Hände wie Kohlenschaufeln so hat und bei jedem Bau mit dabei war und hilft, dann zum Renovieren geht. Also einen, den man braucht, auch wenn man umzieht. Und das war ein schöner Taufgottesdienst. Und dann sagte er mir, weißt du, wenn ich so eine Taufe sehe, dann merke ich, das macht alles Sinn, wenn ich mitarbeite in der Gemeinde. Und wenn ich Samstag komme und renoviere und den Garten mache, dann merke ich, es macht Sinn, es bringt ja was. Wer Gnade zulässt, den gebraucht Gott, dass er Frucht bringt und beiträgt, dass in der Gemeinde es lebendig ist. Das bedeutet aber auch, dass ich mit diesem Bewusstsein auch leben darf, mein Leben wird Frucht bringen. Auch mein Leben in der Gemeinde wird Frucht bringen. Der Bauer erntet hier. Der Hinweis mit der Sichel hier ist übrigens biblisch-theologisch ein Hinweis auf das Joel-Buch, Prophetenbuch Joel, wo von der Sichel geredet wird, eine Sichel des Gerichts. Wir wissen von Jesus und dann noch bei Paulus im Korintherbrief, das Gericht bedeutet, dass Gnade sich durchsetzt. Gott richtet nicht, um zu vernichten, sagt Jesus, sondern Gott richtet, damit Gnade erkennbar wird und sich durchsetzt. Und darum ist das die größte Frucht und die schönste Frucht, wenn eine Gemeinde gnädig miteinander umgeht. Wenn eine Gemeinde weiß, Gott ist mir gnädig, uns gnädig. Warum Gemeindearbeit? Ich habe mich das oft gefragt in den vielen Jahrzehnten meines Dienstes. Damit es läuft. Die Schwestern und Brüder, die lieben mit Programmen beschäftigt sind. Für meinen beruflichen Ehrgeiz. Kann es sein, dass oft so wenig Freude ist, weil wir eigentlich nicht genau wissen, auf welche Frucht kommt es an. Und unsere Frucht ist, dass wir gnädig sind. Zu uns selbst, zur Schwester, zum Bruder, zu denen, die kommen, im Miteinander umgehen. Gott ist nicht, liebe Schwestern und Brüder, an unserer eigenen Vollkommenheit interessiert. Denn hätte Jesus nicht kommen brauchen. Gott ist auch nicht an der vollkommenen Gemeinde interessiert. Er ist daran interessiert, ob wir gnädig in all unserer Unvollkommenheit mit uns selbst und mit dem anderen umgehen. Ich hatte mal die Gelegenheit, bei einer Südamerika-Reise in einer Indianergemeinde, Toba-Gemeinde, Gast zu sein. Und dann erzählte mir so zu Beginn des Gottesdienstes der Gemeindeleiter dort, dieser Toba-Indianer im Chaco im Norden Argentiniens, erzählte mir so die Geschichte von dem einen oder anderen aus der Gemeinde. Und dann sagte er, und das ist unser Kassierer. Oh ja. Der war der größte Dieb im Dorf. Das wussten alle. Und als er sich bekehrt hat, haben wir überlegt, wie können wir ihm am besten zeigen und auch dem Dorf, dass Gott gnädig ist. Haben wir ihn zum Kassierer ernannt. Und das läuft ganz gut. Also lieber Kassierer hier, Sie sind Kassiererin, herzlichen Glückwunsch. Aber die haben was begriffen, diese Indios, dass Gnade heißt, ich traue etwas zu und man kann neu anfangen. Freude Gottes ist, wenn wir bei dieser Kernkompetenz sind, ganz dicht dran sind, dann freut sich Gott und dann macht es ihm auch Spaß. Und wir können uns konzentrieren auf diese Kernberufung und die heißt Gnade. Ich bin überzeugt, je länger, je mehr, dass wenn ich mit mir selbst gnädig bin im Namen Gottes, wenn ich mit dem anderen gnädig bin, mit meiner Frau, mit meinen Kindern und Enkeln und den Freunden und den Nachbarn, dann freut sich Gott am meisten. Wenn ich in der Gemeinde gnädig bin, freut sich Gott. Und aus dieser Gnade entsteht Leben. Also da muss man schon sehr doof sein, dass nicht Leben entsteht. Weil Gnade, die vermischt sich mit Reich Gottes. Und dann explodiert die Lebendigkeit. Als ich Gemeindepastor in Nordheim war, besuchte ich am Anfang einen Knecht. Jawohl, das gab es damals noch. Einen Knecht, der aus dem Kalten Osten kam und dann dort auf einem Bauernhof in der Nähe von Nordheim ein Knecht wurde. Otto. Und dann habe ich, vermutlich auch eine gewisse Einfältigkeit des jugendlichen Pastors gefragt, habe ich gesagt, sag mal Otto, was machst du eigentlich in der Gemeinde? Da hat mich Otto ganz verständnislos angeguckt und hat gesagt, Bruder, wenn ich komme, verziere ich die Gemeinde. Wenn ich komme, dann verziere ich die Gemeinde. Die Frage, was ich tue, und der hat schon was gemacht, war für ihn nicht die Frage, sondern dass er da war. Und er wusste, wenn ich da bin, verziere ich die Gemeinde, mache ich die Gemeinde schön. Liebe Leute, ihr verziert hier die Gemeinde. Jeder, der hier sitzt, ist eine Zierde Gottes, ist so eine Juwele in der Gemeinde Gottes. Das ist unser Selbstbewusstsein. Wenn man dann das eine oder andere noch macht von selbst, auch gut. Mut zur Ernte heißt, gnädig sein und dann schauen, was passiert. Und es passiert viel, unendlich viel. Ich möchte schließen. Der Strom des Lebens in diesem Gleichnis. Bei der Deutung eines Gleichnisses kommt es ja darauf an, sagen die Theologen, dass man den Bezugspunkt findet. Und der Bezugspunkt, denke ich, ist hier die Haltung. Die Haltung zum Leben, zum Wachstum. Und geistiges Leben, natürliches Leben, biologisches Leben, Reich Gottes kann immer dann wachsen, wenn Gottes Gnade freien Zugang hat. Dann vermischt sich das. Und dann bricht Lebendigkeit durch. Und das Interessante ist, dass Jesus ja natürliches Leben und geistliches Leben hier sehr eng miteinander verbindet. Natürliches Leben gehört ins geistliche Leben und geistliche Leben gehört auch ins natürliche Leben. Am nächsten Morgen, so habe ich dann herausgefunden, sind die Bauern dann ja wieder aufs Feld gegangen. Jeder zu seinem. Und dann sahen sie, da wächst, da ist Lebendigkeit, da blüht, da ist was Neues entstanden. Und dann waren die Bauer unheimlich glücklich und haben auf einmal gespürt, der gute Vater im Himmel schaut mit ihnen auf die Ernte, die kommt und freut sich. Wenn du morgen in deinen Alltag gehst, in die Schule, in die Küche, in den Kindergarten, beim Aufräumen, in die Gemeinde, in der S-Bahn, im Büro, beim PC. Und dann guck, wo es wächst. In deinem Leben, bei den anderen, wo Lebendigkeit ist. Und dann hab den guten Vater an deiner Seite und dann wirst du hören, wie er lacht und sich freut. Weil so viel Lebendigkeit ist und wir es merken. Gott ist gnädig und durch Gnade sind wir, was wir sind.